Einige Hörgänge. Hörbare Stadtspaziergänge an Orte politischer Selbstberechtigung. Station 6. Weiter streiken. 700 Wiener Textilarbeiterinnen kämpfen für ihre Rechte. Ehemalige Textilfabrik Heller und Sohn, Gumpendorfer Straße 132 und 145. Das Gebäude, vor dem sie stehen, gehörte zur Textilfabrik Heller und Sohn. Es wurde 1893 als Bleicherei errichtet und ist heute denkmalgeschützt. Gegenüber sehen Sie ein weniger imposantes Gebäude, das Haus Gumpendorfer Straße 145. Es war der eigentliche Firmensitz der Textilfirma Heller und Sohn. In der Fabrik wurden Stoffe und Textilien unter Dampf mit einer sogenannten Apretur versehen, die sie stabiler machte. Die Apreturfabrik Heller und Sohn ist auch Schauplatz einer Geschichte, die mit der 17-jährigen Textilarbeiterin Amalie Rüber beginnt. Amalie Rüber sollte später heiraten, Amalie Seidel heißen und als Nationalratsabgeordnete sehr bekannt werden. Am 2. Mai 1893 weiß die damals 17-Jährige davon aber noch nichts. Seit wenigen Wochen arbeitet sie als Packerin in der Textilfabrik Heller und Sohn, als sie eine ganze Kette von Ereignissen auslöst, erzählt die Historikerin Petra Unger.
Amalie Rüber hatte eine euphorische Rede gehalten für den arbeitsfreien Tag am 1. Mai und hatte zudem auch gefordert, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Und sie hat nicht gemerkt, dass der Chef zuhört bei ihrer euphorischen Rede. Und das hat dann dazu geführt, dass sie gekündigt wurde.
Genau das wollen sich die anderen Frauen nicht gefallen lassen. Sie beginnen einen Streik und aus der Forderung nach der Wiedereinstellung Amalie Rübers wird schnell ein Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Nach dem ersten Streiktag trifft man sich auf einer Wiese in Meidling und schnell schließen sich Arbeiterinnen aus anderen Wiener Textilfabriken dem Streik an. So streiken binnen Stunden 700 Wiener Textilarbeiterinnen. Sie fordern eine Verkürzung der Arbeitszeiten von 12 auf 10 Stunden, eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Wien war damals zu einem Zentrum der Textilproduktion geworden und die Arbeitsbedingungen in der Branche waren katastrophal, erzählt Petra Unger.
Vor allem in dieser Apreturfabrik. Apreturfabrik heißt, es werden Textilien bearbeitet unter höchsten Temperaturen, also mit Dampf. Das heißt, die Frauen hatten extrem hohe Temperaturen permanent, zwischen 40 und 45 Grad, 12 Stunden Arbeitszeit. Ganz wenig Pausen. Eine der Forderungen der Arbeiterinnen, der streikenden Arbeiterinnen war ja auch, dass die Pausen von 10 Minuten auf 15 oder 20 Minuten verlängert werden und dass es mehr Pausen geben soll. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, bei 40 Grad oder 45 Grad, 12 Stunden arbeiten mit maximal einer oder zwei Pausen von 10 Minuten. Das ist schlichtweg unzumutbar und es ist nicht selten vorgekommen, dass die Frauen ohnmächtig geworden sind während der Arbeit, weil die Belastungen zu groß waren.
Streiks waren keine Seltenheit zu dieser Zeit. Die industrielle Revolution war auch in Österreich in vollem Gange und überall begannen sich Arbeiterinnen und Arbeiter zu organisieren. In den Jahren zuvor hatten sie sich dieses Recht mühsam erkämpft. Erst 1867 gab es eine Verfassung in Österreich, in der die Versammlungsfreiheit festgelegt worden war. Damit konnten die ersten sogenannten Arbeiterbildungsvereine gegründet werden. Gewerkschaften durfte es aber keine geben, denn es galt das sogenannte Koalitionsverbot. Als dieses Verbot 1870 aufgehoben wurde, konnte auch so etwas wie gewerkschaftliche Organisation beginnen. Allerdings wurden immer wieder Gewerkschaften oder Vereine verboten und überregionale Verbände durften keine gegründet werden. So kämpften sich Arbeiterinnen und Arbeiter schrittweise vor. Und noch 1893 waren Streiks nicht ungefährlich. Neben Beschimpfungen hatten die Textilarbeiterinnen auch mit Polizeigewalt zu kämpfen, erzählt Petra Unger.
Gerade vor den Fabriken dann, wie sie wieder in die Fabriken und vor die Fabriken gegangen sind, um für ihre Rechte zu demonstrieren, da gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und da wurden die Frauen geohrfeigt und teilweise abgeführt. Und das war ein weiteres Risiko, verhaftet zu werden.
Das größte Risiko ging aber von Streikbrecherinnen aus. Und die gab es während der 2 Wochen, in denen die 700 Wiener Arbeiterinnen streikten, tatsächlich nur sehr vereinzelt.
Das ist das Interessante, dass die Frauen offensichtlich schon so unter dem Druck ihrer Arbeitsbedingungen standen und da nichts mehr zu verlieren hatten, dass sie da sich spontan zu dieser Solidarität entschlossen hatten.
Also in der gesamten Branche dann auch?
In der gesamten Branche auf der Wiener Ebene. Und interessant, denke ich, und das ist nochmal ein wichtiges Detail, auch über die Sprachgrenzen hinweg, weil viele Textilarbeiterinnen waren nicht nur deutschsprachig, sondern waren aus Böhmen und Mähren. Das ist insofern dokumentiert, als auch gerade bei den Reden, die gehalten wurden in der Blauen Weintraube im 5. Bezirk, auch auf Slowakisch und Tschechisch gesprochen wurde. Das war damals offensichtlich kein Problem und hat euphorischen Zuspruch und Beifall von den Arbeiterinnen hervorgerufen, zusätzlich noch.
Weil wirklich viele Frauen an dem Streik beteiligt waren und weil auch alle durchhielten, gelang den Frauen eine kleine Sensation. Am 17. Mai erklärten sich die Fabriksbesitzer zu weitreichenden Zugeständnissen bereit. Die Arbeitszeit wurde auf 10 Stunden verkürzt, eine Viertelstunde Pause am Vormittag und Nachmittag sowie eine einstündige Mittagspause nicht eingerechnet. Nur mehr in Ausnahmefällen durfte an Feiertagen gearbeitet werden, dafür gab es dann aber 50% mehr Lohn, genauso wie bei Überstunden. Außerdem wurde ein Mindestwochenlohn festgesetzt. Amalia Rieber wurde wieder eingestellt und von den streikenden Arbeiterinnen durfte die folgenden 6 Monate keine entlassen werden. Die Verbesserungen, die sich die Textilarbeiterinnen erkämpft hatten, waren außerdem nur der erste Schritt für eine Reihe von Veränderungen. Später kam zum Beispiel eine Mutterschutzregelung dazu und 1921 wurde ein sehr wichtiges neues Dienstbotinnengesetz beschlossen. Auffallend an den Streikenden war außerdem, dass sie plötzlich sehr gesund aussahen. Denn zum ersten Mal hatten sie so etwas wie Freizeit und konnten Ausflüge unternehmen, gemeinsam und mit ihren Kindern.
Da hat sich was aufgetan, auch für die Frauen, dass es noch ein anderes Leben außerhalb der Textilfabrik gibt und das tut was. Und was natürlich auch ganz bewegend ist, diese Vorstellung, meine Arbeits- und Lebensbedingungen sind nicht gottgegeben und unveränderbar, sondern ich kann sie verändern, wenn ich mich mit anderen zusammentue. Und ich denke, das war gerade beim Textilarbeiterinnenstreik ein ganz wesentlicher Moment. Wir können etwas verändern, es muss nicht so bleiben, wie es ist und es fördert unsere Gesundheit und unser gutes Leben.
Dass es beim guten Leben um mehr ging als um gute Arbeitsbedingungen, auch das war eine Erkenntnis aus dem Textilarbeiterinnenstreik vom Mai 1893.